Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das Volk Israel ist zu dem zweiten und entscheidenden Teil seiner Wüstenwanderung aufgebrochen. Nach etwa einem Jahr Zwischenaufenthalt am Berg Sinai hat Gott den Marschbefehl Richtung Kanaan gegeben. Kanaan ist für die Israeliten das gelobte, das von Gott verheißene Land. Das Land, das schon Jahrhunderte vorher dem israelitischen Stammvater Abraham versprochen wurde. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Die Vorfreude der Israeliten wäre jedoch größer, wenn es da nicht ein dickes Problem gäbe. In Kanaan leben Menschen aus anderen Völkern, die nicht gerade darauf warten, dass die Israeliten sich dort niederlassen. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus dem vierten Buch Mose die Kapitel 13 und 14. Sie geben einen kleinen Vorgeschmack auf das, was auf die Israeliten in nächster Zeit zukommen wird. Die Situation für die Israeliten ist nicht einfach. Einerseits hat Gott ihnen zugesagt, sie sicher durch die Wüste zu führen und ihnen das Land Kanaan zum Besitz zu geben. Andererseits hatte Gott von ihnen verlangt, eine Volkszählung durchzuführen, um die Anzahl der wehrfähigen Männer festzustellen. Auch die neu eingeführte Lagerordnung, die festgelegte Reihenfolge beim Aufbruch und die Anfertigung zweier Signaltrompeten erinnern eher an die Vorbereitungen für eine militärische Aktion. Was hat Gott nur vor? Ist er sich etwa nicht sicher, ob die Landnahme Kanaans friedlich oder gewaltsam geschehen wird? Die Ereignisse, die am Anfang von Kapitel 13 geschildert werden, deuten eher auf die zweite dieser beiden Möglichkeiten hin. Denn die Israeliten erreichen Kadesh Barnea, einen Ort, der nahe an der Grenze zu Kanaan liegt. Was dort geschieht, erfahren sie jetzt aus den Versen 1 bis 3. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn lauter Männer, die Häupter waren unter den Israeliten. Was hier in Vers 2 in wohlgesetzten Worten wiedergegeben wird, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott, der alles sieht und alles kann, er fordert die Israeliten auf, das Land Kanaan auszuspionieren. Oder einen Aufklärungstrupp loszuschicken, um es ein wenig freundlicher auszudrücken. So scheint es jedenfalls. Denn dieser Aufforderung ist ein anderes Szenario vorausgegangen, das hier im vierten Buch Mose nicht erwähnt wird, wohl aber im fünften Buch Mose. Sie merken, wie wichtig es ist, sich in der Bibel ein bisschen auszukennen, denn wer sie einfach nur durchliest, von der ersten bis zur letzten Seite, dem wird einiges entgehen. Hier also aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 19 bis 22. Sie erläutern den Hintergrund, warum Gott die Israeliten auffordert, Kundschafter loszuschicken. Dort heißt es in einem rückblickenden Reisebericht des Mose, da brachen wir auf vom Horeb, so wird der Berg Sinai manchmal genannt, und zogen durch die ganze Wüste, die groß und furchtbar ist, wie ihr gesehen habt, und kamen bis nach Kadesh Barnea. Da sprach ich zu euch, ihr seid an das Gebirge der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben wird. Sieh her, der Herr, dein Gott, hat dir das Land hingegeben. Zieh hinauf und nimm's ein, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat. Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen. Da kamt ihr alle zu mir und spracht, lasst uns Männer vor uns hersenden, die uns das Land erkunden und uns den Weg sagen, auf dem wir hineinziehen sollen, und die Städte, zu denen wir kommen werden. Soweit also ein kurzer Vorgriff auf das fünfte Buch Mose, Kapitel 1. Er macht deutlich, die Israeliten fürchteten sich, einfach so in das Land Kanaan zu marschieren, obwohl Gott genau das von ihnen erwartete. Sie wollten das Land aus Sicherheitsgründen lieber zuerst auskundschaften. und Mose ließ sich nur allzu gern von ihnen überzeugen. Unser Bibeltext im vierten Buch Mose schildert nun, wie sich Gott auf dieses völlig unsinnige Vorhaben der Israeliten einlässt. Unsinnig ist es deshalb, weil Gott schon vor ihnen in Kanaan war und sich in diesem Land auskennt wie ein Mann in seiner Hosentasche. Doch Gott lässt sich trotzdem darauf ein, weil die Kundschafter letztlich den Unglauben der Israeliten ans Tageslicht bringen werden. Die Informationen, die sie aus Kanaan mitbringen, werden nichts daran ändern, dass die Israeliten das Land nur mit Gottes Hilfe einnehmen können. Spätestens an diesem Punkt wird es Zeit, mich selbst zu fragen, wie sehr ich auf Gott vertraue. Wie die Israeliten bin auch ich schon eine lange Wegstrecke mit ihm unterwegs, doch immer wieder muss ich mein Vertrauen zu ihm unter Beweis stellen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen, heißt es in Psalm 37. Mitunter lässt Gott es zu, dass ich eigene Wege gehe. Zwar gehe ich dadurch nicht verloren, aber die Konsequenzen können durchaus unangenehm sein. Erinnern Sie sich noch daran, was passierte, als die Israeliten während der Wüstenwanderung endlich mal wieder Fleisch essen wollten und deshalb fast gegen Mose rebellierten? Sie bekamen Fleisch zu essen, und zwar so lange und so viel, bis es ihnen davor ekelte. Dieses Vorkommnis war aber nur ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was sie sich diesmal durch ihren Eigensinn selbst einbrocken werden. In den Versen 4 bis 15 unseres Bibeltextes werden nun die Kundschafter aus den 12 Stämmen Israels aufgezählt. Zu ihnen gehört auch, Vers 8, ein gewisser Hoschea, der Sohn Nuns vom Stamme Ephraim. Diesem Hoschea sind wir erst in der vorigen Sendung ganz kurz begegnet. In Vers 16 unseres Bibeltextes wird nämlich erklärt, aber Hoschea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Ich lese nun weiter ab Vers 17. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen, zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob's stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob's gut oder schlecht ist, und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen, und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Diese vorgelesenen Verse könnte man eigentlich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Schaut nach, ob das Land wirklich so fruchtbar ist, wie Gott immer behauptet hat, und ob für Gott tatsächlich die Chance besteht, uns dieses Land zur Verfügung zu stellen. Die ganze Aktion stellte also ihren Unglauben und ihr Misstrauen Gott gegenüber unter Beweis. Vers 21. Und sie, die Kundschafter, gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob und von wo man nach Hamat geht. Hamat liegt ganz im Norden von Kanaan. Kadesh Barnea, der Ausgangspunkt ihrer Erkundungstour, dagegen südlich des Landes. Die Kundschafter haben also gründliche Arbeit geleistet. In den folgenden Versen werden einige Orte genannt, in denen sie waren, und es werden auch die Söhne Anaks erwähnt, die wegen ihrer imposanten Körpergröße und Gestalt am Ende des Kapitels auch als Riesen bezeichnet werden. Hier nun die Verse 22 bis 25. Die Kundschafter gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Anaks. Hebron aber war erbaut worden 7 Jahre vor Zoan in Ägypten. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Der Ort heißt Bach Eschkol nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um. Über die Art und Weise, wie die Sache mit der Weintraube aus dem Hebräischen übersetzt wird, bin ich nicht so ganz glücklich. Im Grunde zeigt sie nur, wie sich die Begrifflichkeiten manchmal unterscheiden. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe mir gerade eine Weintraube in den Mund gesteckt, dann ist Ihnen sofort klar, dass ich nur eine einzelne Weinbeere gegessen habe. Eine Weintraube aus ganz vielen Beeren kann dagegen ein ganzes Pfund oder noch mehr wiegen. Aber so eine schwere Weintraube, dass zwei Mann sie mit einer Stange tragen mussten, habe ich noch nie gesehen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das gemeint ist, was wir heute als Weinrebe bezeichnen würden. Eine Weinrebe voller Weintrauben. Auf jeden Fall brachten die Kundschafter Proben der angebauten Früchte mit, um damit zu zeigen, was für ein wunderbares Land Kanaan doch ist. Ich lese weiter ab Vers 26. Und die Kundschafter gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesch und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte. Milch und Honig haben die Männer offenbar nicht mitgebracht, denn natürlich handelt es sich dabei nur um einen bildhaften Vergleich, der andeutet, dass das Land für Ackerbau und Viehzucht hervorragend geeignet ist. Und damit wird bestätigt, was Gott schon immer über dieses Land gesagt hat. Allerdings haben die Kundschafter auch unerfreuliche Nachrichten im Gepäck. Weiter ab Vers 28. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Ich sehe förmlich vor mir, wie den Israeliten die Unterkiefer nach unten klappten. Genau das hatten sie befürchtet. Gut, dass sie sich nicht unbesehen auf Gottes vollmundige Versprechen eingelassen hatten. So ihre Gedanken, die dann von einigen auch laut ausgesprochen wurden. Nur einer der Kundschafter, Kaleb, erweist sich als unerschrocken. Ich lese weiter ab Vers 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach, »Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen.« Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, »Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark.« Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, »Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne, aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen.« Tja, wenn man sich der Angst hingibt, hat der Glaube schnell verloren. In der Fantasie der Leute werden die Bewohner Kanaans immer mächtiger und nehmen sogar schließlich riesenhafte Züge an. Angesichts dessen muss man sich fragen, ob Kaleb denn in einem völlig anderen Land gewesen ist. »Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen«, so lautet sein Befund. Nun, alle 12 Kundschafter waren natürlich im selben Land unterwegs. Und Kaleb war kein Traumtänzer. Aber er hat alles mit den Augen des Glaubens gesehen. Mit Gott an unserer Seite können wir es schaffen. Das ist seine feste Überzeugung. Die anderen dagegen haben Gott außer Acht gelassen und kommen sich nun vor wie Heuschrecken, die aufpassen müssen, dass sie von Riesen nicht zertreten werden. Die Israeliten müssen sich nun entscheiden. Sie müssen entscheiden, ob sie das verheißene Land betreten wollen oder nicht. Am Anfang von Kapitel 14 wird beschrieben, wie die Entscheidungsfindung vonstatten geht. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Einerseits kann ich die Angst der Israeliten gut nachvollziehen. Aber was sie in ihrer Verzweiflung Gott zutrauen, das schlägt dem Fass den Boden aus. Im Grunde unterstellen sie ihm, dass es ihm gleichgültig sei, wenn sie und ihre Kinder umkommen. Doch genau diese Kinder werden es sein, die das Land Kanaan in Besitz nehmen werden. Während diejenigen, die voller Unglaube ihr eigenes Schicksal beweinen, wegen ihres Unglaubens nicht dorthin gelangen werden. Ich will dem Bibeltext aber nicht weiter vorgreifen und lese nun erst einmal weiter ab Vers 4. Und einer sprach zu dem anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Soweit die Verse 4 bis 9. Statt wir wollen sie wie Brot auffressen, würde man heute vielleicht sagen, sie werden für uns eine leichte Beute sein. Kaleb und Josua, die beide als Kundschafter in Kanaan mit dabei waren, vertreten also weiterhin den Standpunkt, dass die Einnahme Kanaans mit Gottes Hilfe gelingen wird. Ja, man könnte sagen, sie sehen die Welt mit völlig anderen Augen. Und ich will die beiden mir zum Vorbild nehmen, wenn mich Hoffnungslosigkeit beschleicht angesichts bedrückender Umstände. Die Situation unter den Israeliten allerdings eskaliert. Wie eben zu hören war, wollen viele von ihnen Mose als Führer des Volkes entmachten und einen neuen Hauptmann einsetzen, der sie zurück nach Ägypten bringt. Mose und Aaron erkennen, dass diese Rebellion nicht nur gegen sie gerichtet ist, sondern in erster Linie gegen Gott. In Kanaan liegt die Zukunft des Volkes Israel und nicht in Ägypten. Und Kaleb und Josua zerreißen ihre Kleider als Ausdruck ihres Entsetzens und als Zeichen, dass sie Gott gehorchen wollen. Weiter ab Vers 10. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen als dieses. Wenn es nach mir ginge, dann würde der nun folgende Vers lauten: Und Mose sprach zu dem Herrn: Ganz deiner Meinung. Vernichte das Volk Israel, und ich verspreche dir, dass ich und meine Familie und meine Nachkommen dir für immer gehorchen werden. Auf uns wirst du stolz sein. Wie gesagt, das würde ich für einen gerechten Fortgang der Geschichte halten. Aber es kommt ganz anders. Mose besinnt sich auf seine Berufung zum Führer der Israeliten und legt vor Gott Fürbitte für sie ein, wenn auch auf eine ungewöhnliche Weise. Fast schon ein wenig schlitzohrig zählt er vor Gott ein paar Argumente auf, die dagegen sprechen, dass Gott sein Volk vertilgt. Ich lese weiter ab Vers 13. Mose aber sprach zu dem Herrn: Dann werden's die Ägypter hören, denn du hast dies Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt. Auch wird man es sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da gehört haben, dass du, Herr, unter diesem Volk bist, dass du von Angesicht gesehen wirst und deine Wolke über ihnen steht. Und dass du, Herr, vor ihnen hergehst in der Wolkensäule am Tage und in der Feuersäule bei Nacht. Würdest du nun dies Volk töten wie einen Mann, so würden die Völker, die solch ein Gerücht über dich hören, sagen, der Herr vermochte es nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte. Darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste. So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du gesagt hast. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung, aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. So vergib nun die Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Soweit die Verse 13 bis 19. Trotz aller Schlitzohrigkeit, die ich Mose unterstelle, sind seine Worte auch von einer großen Ernsthaftigkeit geprägt. Mose spürt genau, falls Gott seine Bitte erfüllen und das Volk nicht vertilgen sollte, so werden die Israeliten dennoch nicht völlig ungeschoren davonkommen. Vers 18 bringt das zum Ausdruck. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung. Aber er lässt niemand ungestraft. Ich lese weiter ab Vers 20. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Die Israeliten werden also hart bestraft. Die Generation, die sich gegen Gott aufgelehnt hat, wird das verheißene Land nicht betreten. Ein Urteil, das es in sich hat, denn die Mehrheit der Israeliten hatte es ja selbst abgelehnt, Kanaan in Besitz zu nehmen. Ja, sie wollten sogar nach Ägypten zurückkehren, was jedoch auch nicht geschehen wird. Nur Josua und Kaleb werden von der angedrohten Strafe ausgenommen. Kaleb wurde eben schon erwähnt und Josua wird gleich noch folgen. Ich überspringe nun einige Verse und lese weiter ab Vers 29. Gott kündigt den Israeliten an, eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste 40 Jahre und eure Untreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Ich, der Herr, habe es gesagt, und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben. Soweit die Verse 29 bis 35. Dass die Israeliten 40 Jahre in der Wüste bleiben müssen, dürfte hinlänglich bekannt sein. Was viele jedoch nicht wissen, dass sie sich bereits in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Kanaan befanden. Die folgenden Verse berichten davon, dass Gott 10 der insgesamt 12 Kundschafter, eben alle außer Kaleb und Josua, offenbar ohne Vorankündigung mit dem Tod bestraft. Sie tragen eine besonders schwere Schuld, weil sie dem Volk durch ihre Berichte so viel Angst eingejagt und Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Als ob die ganze Situation noch nicht schlimm genug wäre, fügen die Israeliten noch eine weitere Übertretung von Gottes Anordnungen hinzu. Auf einmal wollen sie sich nicht mehr damit abfinden, dass Gott der gegenwärtigen Generation den Zugang nach Kanaan versperrt. Damit lehnen sie sich aber auf gegen das Urteil, das Gott gegen sie verhängt hat. Auch diese Sünde zieht schwere Konsequenzen nach sich. Ich lese weiter ab Vers 39. Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges und sprachen, »Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt.« Mose aber sprach, »Warum wollt ihr das Wort des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch, dass ihr nicht geschlagen werdet vor euren Feinden. Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber, und ihr werdet durchs Schwert fallen, weil ihr euch vom Herrn abgekehrt habt, und der Herr wird nicht mit euch sein.« Aber sie waren so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges. Aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma. Soweit also die Verse 39 bis 45. Eine Tragödie spielt sich ab. Selbst das Eingeständnis der eigenen Schuld hält die Israeliten nicht davon ab, sofort die nächste Sünde zu begehen und auf eigene Faust in das Land Kanaan eindringen zu wollen. Sie meinen, Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die sie immer wieder erlebt haben, ganz nach Belieben ausnutzen zu können. Doch damit scheitern sie. Im Neuen Testament greift der Schreiber des Hebräerbriefs diese Tragödie auf. Am Ende von Kapitel 3 ist dort im Hebräerbrief zu lesen, wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie, die Stimme, denn gehört und sich verbittert? Waren's nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War's nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk geht weiter, trotz Sünde und Bestrafung. Gott sei Dank. Ich hoffe, Sie interessieren sich dafür, wie es mit den Israeliten weitergeht, und ich lade Sie herzlich ein, auch die nächste Sendung aus der Reihe durch die Bibel anzuhören. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.